Ja, ich bin außer mir. Es kann ja wohl nicht sein, dass diese letzten Folgen so verquast waren. Verquast, verraucht jedenfalls, vernebelt war dann mein Bewusstseinszustand und das kann ja wohl nicht mein Anspruch sein hier im Podcast. Deshalb lade ich euch ein, liebe Leute, hier wieder einzusteigen ins Podcast-Karussell. Karussell zu Folge 168 und diesmal wirklich nüchtern, diesmal wirklich aus vollem Rohr und voll geladen und schon fast am Explodieren bin ich heute also. Weil, wie kann es bitte sein, dass manche Folgen einfach so rausputzen, wie die letzten Folgen einfach so bla bla, plätscher, plätscher und ja, ist ja ganz interessant. Aber nein, das darf doch nicht sein, die guten Texte von Marx so zu verhunzen und überhaupt, ich weiß gar nicht, was ich mache, wie wirr ist das bitte alles? Wird das jemals besser werden? Werde ich mich bessern? Diese Katharsis, diese Seelenreinigung, werde ich diesen Schmutz jemals loswerden? Oder hängt er eben an mir dran? Zumal als Mann. Das ist eben leider meine Befürchtung, dass Frauen so sauber sind und sie kümmern sich um einen, wollen sich auch als, nein, wollen sich jedenfalls auch um den Mann und seine bürgerliche Gesundheit kümmern, um seine Gesundheit jedenfalls, sein bürgerliches Leben, dass es da ein bisschen geordneter und gesünder zugeht, was ja auch schön ist, aber andererseits uns in diese eigentlich eher schlechte Position bringt dann. Als Männer dann eben auch, um das den Frauen, um auf diese Erwartung der Frauen schon so vorher die zu antizipieren und ihnen das wirklich zu gestatten, dass sie uns gleichsam heilen dürfen durch ihre feminine heilsame Ader, müssen wir ja nur umso kränker oder umso schmutziger sein und wie ich meine, mache ich eben meine Makel daran fest. Nicht geordnet produzieren zu können oder nicht auf meinem höchsten Niveau. Wie ist es also möglich? Nicht, dass ich da geraucht habe, werfe ich mir zuallererst vor, sondern dass die letzten Folgen einfach nicht den höchsten Ansprüchen entsprochen haben. Nee, und 161, das war eine grandiose Folge, fühlte ich gestern beim Hinauspublizieren. Boah, da wurde mir erstmal schwindelig. Gut, ich schrieb auch noch dieses Nazi-Gedicht. Aber irgendwie auch schon diese Folge wusste ich natürlich, dass die eine eigene Wucht hatte. Eine Unwucht vielleicht auch. Wiederum dreisprachig. Aber ich glaube, auf diesen drei Beinen stand mein Diskurs ganz sicher in dieser Folge. Und es ist einfach manchmal so, ja. Und ich sage das ja an diesem Tag, ich will Sex. Ja, okay, das ist wahrscheinlich das Ding mit dem Sex, der einen so antreibt. Ne? Und ja, wahrscheinlich darauf kann man es dann runterbrechen, dass dann die Erklärung für alles die letzten Tage war mein erotischer Zyklus, also wahrscheinlich wieder auf einem Tiefpunkt. Aber heute jedenfalls was anders. Ja, Lelia, wegen dir. Because of you. And I'm afraid now what could happen. Because Thursday is of course Thursday. It's normally the last day you come to the office. But maybe, I don't know, I mean, maybe what if you came tomorrow and we were all there alone together because you're our European co-worker or young European colleague is at vacation, I think, back in her hometown in Ukraine. So she's off, and then our other male colleague, he's always then also working from home on Fridays. And so I'm so afraid and fear I might meet you and have to stand there, maybe mein Mann stehen, maybe if you look at me, and of course this is what I wish, but then again also what I don't wish, because then sometimes, yeah, of course I watch you out of the corner of my eye, but then I think, why don't I watch her like straight, like you did this one time, just to signal you that, yeah, and somehow I was watching you today when you were going by with your body to get water there, and I was thinking, is she going to stop by here? And then of course always I think, oh no, of course I wish it, but what would I say? Okay, I could say this, ask you about your Docker containers, but then I think, oh no, let's not do this. But this is nothing special about love. I feel it's in everyday life. It's like this also with my colleague, with everything that I feel, this inhibition, and I feel so sluggish, don't even want to get over it, although I know it would be nice to talk to anyone, to have a chat there with the waitress or waiter in the restaurant, but I'm always like this because I want to feel alienated to, I don't know, it's a, doesn't matter. I want to do this simply to feel really what it's like to live inside capitalism and to not be able to find yourself a clear path or an island, because everyone else is like this, also alienated. And I mean, yeah, therefore I'm always, I mean, you have to force yourself to really do this. Like back in September when I came to your desk, I was also forcing myself and thinking, this is difficult, but why does it feel so easy then? Why, huh? I didn't even notice it was so easy to come to you and speak to you. And, but Lilia, then you just step by, and why? Why aren't you taking this action? Although I told you there in the show notes, this one episode I published today early in the morning, I was typing there show notes when I first came in the morning. And there at 9 I published it. And I don't know if you read it already, but it's not as good as episode 161, Diana, of course. This episode, for some reason, is outstanding. It was this one episode where I'm really focused and centered on you again after this long excursion and extradition or ex... I was getting out of my path and with this talking about Argentina and stuff. But this is all history, right down the river. Don't let us think about this again. Like for you, Lilia. Now, I published this 162. There I wrote something in German, yeah, this was a little vulgar, about you two, my two Ukrainian girls, although of course I only love you, Lilia, and but still it's the crucial question as what means then this erotic feeling towards other persons, and what is the truth about this love and eroticism. And I mean, yeah, it was vulgar, but I like this verse so much where I said, where I wrote there, ja, ihr beiden seid mir willkommen und eure Scheiden. Aber nicht nur die, nicht allein die, something like this. Don't know if you understood, but this is more importantly in this work than this poem I published there. I didn't read it yet. I don't know if I could or should read it, just that I said about you, Lilia, that I would do anything to support you financially so you can study maybe or do what you want. But today I heard you then talking there in the office. Our boss was there telling you or asking you what to do, what you would like to do after your internship ends, and if there's a possibility that you come to our firm. And of course this of course this really made me cheerful and cheering. But then I must tell you, it's always in this liberal society also a feeling of competition. And then I think, oh man, what, Lilia is going to rise up to also be a full worker here with, like me, just not just an intern here, and she's gonna be on the same level as me, and oh, I don't like this, or somehow it's a resentment. Yeah, just gotta tell you, because this is, I think, the normal feeling in this framework of liberalism and eternal competition, this paranoia to find out where is our standpoint. And you said then that you're standpoint apparently is not in Ukraine, said you don't like to go back to Ukraine. Of course, I understand now, and you don't even have electricity like the, I don't know how the situation is now, but of course in the winter there was lots of talks about this shortages and outages of electricity, and you don't really are there. In a dangerous situation, and Lilia, I'm just scared, of course, also for you, Soriana, now that you're back there home, but still, Lilia, for you, it's just a different feeling that you're so ideal. There's this problem, I don't even allow myself to think I could touch you, because you're so ideal, and don't want to harm you in any way. And this male, I mean a male touch could always be harmful, right? Because we're this way just nasty. But let's cut to the chase and get to the point here. Maybe, yeah, just gotta talk myself into a relaxation mood again, so I can think about this, what could happen tomorrow if you come. But probably, I mean, you will stay home because you're like me, you like this, you like this time play, you like to let it drag on, and that's exactly what I said to my colleague this noon at our lunch break, that, oh yeah, that's nice, Lilia is not going to stay a little longer here, or a lot longer. And therefore, we have time. I've felt under pressure. We have to solve this until next month. But then I said, oh, great. Now we can play on like this. But on the other hand, it's painful, like always on the weekend. But still, I feel today I'm not in this weekend feeling. It's only beginning Friday. Then I really realized Friday afternoon that now, oh no, shit. I'm now without you for at least this 2-3 days, yeah, 3 days, bear this? And this is the whole question, but in order to, well, maybe you want to learn some German, now, course, yeah, not that you would like to stay here. Therefore, I think we gotta move on and read on in this theory of mine, the vulva theory. Of course, it's in German, and yeah, we gotta say, we'll get back to Eva Illos and her sociological scientific deliberations at one point, but today I'm simply tired also from this week, so always costs a lots of energy to publish to get this out, but okay, it's really great feeling to lay myself open for you, so you can judge me. Of course, I don't want to judge you, just touch, but you can also judge and think anything you like about me, because I need this, your power of thought. And now, with this, let's slip over, or überleiten, pass over to German again. Hier also weiter an dieser Stelle, liebe Leute. Die Vulva-Theorie. Der Mann klappt zusammen vor dem Anspruch seines Begehrens, das ihn aus der inneren Dunkel- und Verlassenheit seiner Seele anruft, um ihm den Weg nach außen zu weisen. Er entäußert sich. Manche Frauen nennen beim Liebesspiel den Phallus des Partners Du, identifizieren ihn mit seiner Person. Das Teil steht für das Ganze, das Konkrete für das Abstrakte, das mit Nervenenden besetzte, leicht zu befriedigende Objekt für das allumfassende Subjekt. Ah ja, und hier zwei Anmerkungen. Erstmal auf Englisch, English, just that you understand this correctly. This is a word for penis and phallus. It's the same in English, phallus. It's a very elaborate word for it, and I read it always in Slavoj Žižek, this philosopher from Slovenia who also likes to write about sex a lot, and he uses this, therefore I use it, and yeah, always learn from other people, have to watch them or learn from them, and just, yeah, I'll use this word, but then when I want to talk more vulgarly, I use this other word, pimmel, because this is what I already did last year in number 92. My Pimmel theory, and this is a more vulgar word for penis, but still not that vulgar. That's what I like about it. It's a word like a child could use, a small child maybe. And the second remark here is about this, mit Nervenenden besetzt, well, the endings of the nerves, but the fact about the male desire and pleasure maybe is that it's easy to satisfy, and this is then more difficult, takes up more work with a woman, and this is simply the difference. I mean, I was always talking about this question, is it really true that female desire is higher or sexual pleasure is more intense and greater? And it could be greater to be a woman, at least in sex, and enjoy this, or maybe sex is so important that it weighs up all the downsides you still have in society, and also the downside of getting pregnant and having to give birth with a lot of pain. But maybe, yeah, this is weighed up then, because, yeah, giving birth, this is once in a lifetime, or twice or three times, but it's, if you add it up, it's not that much time as you can spend with having sex, and therefore sex is maybe more important. But exactly. I mean, this is the clear scale and measure unit we can put onto this question. Which one of the desires is really higher? We just get a look at it. What does take up more time to satisfy? And this is the female desire. And therefore, I already said this in a German episode. It was one of these two, the ones I last published, 61, 62, that it's also nice and satisfying for a man to give pleasure to a woman, because there you feel she's experiencing such a lot, and yeah, it's really hard. You can go on for a while, and she can also control her orgasms, and yeah, like controlling when you come to the point, and then maybe zögern, hinauszögern, to pull it out, to delay it, or to make it sooner. But my point being that there you can work for a while, and this work measure, I mean, this work then compared to the work that has to be done to the man by a woman, or also by another man in a homosexual setting, then this work is not that huge, not that long or hard, or yeah, simply not that, doesn't take that much time or that much effort to fulfill this male desire. Therefore I say, this was just my thought, that somehow we can objectify and quantify this. And this is not a total objectification, like putting a number on it, to which degree is this one desire comparable, but still we have here the hard facts that, at least in my experience, yeah, feels like women can hold on a little longer and can enjoy without giving in to the pleasure, without coming to the orgasm. But it's also important what I read in Slavoj Žižek, then, is a highly relieving point, that nowadays we think too highly of this simultaneous orgasm, like it has to be like this, the gleichzeitig orgasmus. And he wrote about that as is overly valued and cheered, the übermäßig gefeiert. And yeah, this makes a lot of sense, because this also creates pressure. And why even, I mean, one partner could come early and the other still could go on and like to stimulate the other one a little while more. It doesn't matter who this could be, but that it doesn't have to be like this at the same time. So what does this make, what difference does it make? I mean, of course it's nice. It's nice if it happens, but what if it doesn't? It's normal. And yeah, moving on here, man, just read one simple paragraph, gotta get to the point here, this can't be a long episode, I'm really tired from the week.
Aber was wirft das für existenzielle Fragen auf, nicht wahr? Was ist mit dem schlaffen Phallus? Was mit dem Zustand der vorübergehenden Nonpotenz nach der Ejakulation, dem orgiastischen Höhepunkt der Äußerung, nach der sich der Mann wieder zurückzieht und eine Winterstellung einnimmt? Gibt es hier kein Subjekt mehr?
Well, Winter, I was thinking about you when I wrote this last year in summer already. But let's move on.
Agamben schreibt, ne, im Gebrauch der Körper, auch ein sehr interessantes Werk von Agamben, wo er überschreibt über diese vulgären, obszönen Dinge, die mit der Nacktheit auch zu tun hat, mit dem Schmutz des Alltags, mit den körperlichen Ausscheidungen oder ja, dieses Alltagsleben, wie man sich reinigt im Bad und eben erleichtert oder was zu essen kocht, jedenfalls diesen Alltag miteinander zu teilen, da kommt auch was ganz Intimes heraus. Aber der eigentliche Punkt ist hier nur mit dem Gebrauch der Körper. Ja, wie gebraucht man eigentlich die Körper richtig? Das ist so schwierig. Ne? Und Agamens Punkt ist dann mit dieser Spaltung theoretischer Art, dass diese Spaltung zwischen Potenz und Akt gab. Das sind zwei verschiedene Dinge. Potenz und Intätigkeit sein. Aber ist es nicht vielleicht doch das Gleiche? Das ist irgendwie so die philosophische Frage, um die das Buch kreist. Aber genau. Der Phallus muss für das Liebesspiel erst in die richtige Zustandsform gebracht werden. Die Vulva ist abgesehen einer erhöhten Durchblutung und Flüssigkeitsproduktion bereits imstande, den Sexualakt zu vollziehen, wie sie ist. Das ergibt also eine Dissymmetrie oder Asymmetrie der Potenz der beiden Geschlechter. Unerwarteterweise ist die Frau potenter, da sie nicht von den Wechselspielen und Zufälligkeiten der erektilen Dysfunktion abhängig ist. Sie kann sich sicherer fühlen und hat allein aus technischem Blickwinkel, was den Vollzug des physischen Aktes betrifft, weniger sozialen Schaden zu befürchten, physische Verletzungen und Schmerzen beiseite gelassen, die in der Tat eher die Frau betreffen, auch nach oder abgesehen von der erstmaligen Deflorierung. Genau, also der soziale Schaden, meine ich. Also einfach, dass der andere das sieht oder ja, du denkst, das ist dann ja so peinlich, als man zu früh zu kommen oder ja, deine Partnerin hat es dann ja zumindest wahrgenommen, dass du nicht deinen Mann stehen konntest für diese Zeit, die eigentlich normal wäre oder wie auch immer. Jedenfalls, das ist mit dem sozialen Schaden gemeint, dass nichts Biologisches ist, sondern dieser Blick des anderen, der uns durchbohrt und uns sagt, ja, wie viel wir wert sind oder was wir geleistet haben. Ob das normal ist? Ja. Der Mann hat auf die soziale Weise etwas zu verlieren. Er könnte sich leichter lächerlich machen in den Augen seiner Partnerin. Zumindest besteht Anlass zur Sorge. Die Befürchtung, ein zu kleines Anhängsel zu haben, dürfte heute viele Männer umtreiben. Und unter dem kritischen Blick der Partnerin hat sich schon mancher wie unterm Röntgengerät gefühlt. Da, wo alles sichtbar wird, rauskommt und auf dem Tisch begutachtet wird. Aber noch schlimmer dürfte für die Sexpsychologie des Mannes wirken, dass er die Hauptarbeit zu tätigen hat. Nicht nur muss sich sein Gemächt erst die steife, gerade Form geben, die den Akt ermöglicht. Auch muss er dann mit Feinfühligkeit und Geschick dieses Glied in der Vulva der Partnerin hin und her bewegen, vor und zurück, auf und ab. Und ich finde, dieser Text ist sehr langsam, wie er da einsteigt. Also es geht auch noch weiter, vor allem der Schlussteil ist dann ein einziges Feuerwerk und wir sind hier wirklich im langsamen Einstieg. Aber ich finde, das hat auch irgendwie was Feminines, dass man nicht wie ein Mann immer gleich die Raketen am Anfang zünden will, ne, und das Feuerwerk einfach zeigen, was man da hat, was man drauf hat. Und nee, aber hier, wir kommen da langsam rein und es ist ein Eigengesetz, eine Eigenmetrik, die uns der Text also vorgibt. Und das fühlt sich vielleicht manchmal an, als wäre das sehr langsam, wie wir hier vorrücken, aber ja, trotzdem rücken wir weiter. Drittens, und hier wird es traumatisierend, kommt die Angst vor dem zu schnellen Samenerguss hinzu. Nicht der Erguss der Samen ist es ja, der beängstigt. Das wäre ja noch ein schönes Zeichen von Männlichkeit, Kraft und roher animalischer Substanz. Aber das Versiegen des Begehrens und das Zurückziehen des steifen Gliedes vereitelt in der Folge des männlichen Orgasmus auch sein Vermögen, die Frau noch weiter zu stimulieren und ihr zum Orgasmus zu verhelfen, der deutlich später eintreten könnte, vor allem wenn der Mann noch unerfahren ist und einerseits durch mangelnde Kenntnis und Übung, andererseits aber vor allem durch Nervosität und übermäßige Erregung sehr schnell zum Ende kommt. Denn das Phantasma des unbändigen Genießens wirkt in ihm. Je näher er dem Höhepunkt kommt, desto goldener stellt er sich die Substanz dieses seiner augenblicklichen Lust unterliegenden Genusses vor. Ja gut, das ist dann natürlich ein selbstantreibender Kreislauf. Je näher man kommt, desto erregter wird man und ja, das kann dann nicht lange gut gehen. Aber was ist diese Substanz? Der Körper der Frau? Hier liegt die Asymmetrie, die Lacan andeutet. In seinem Buch, also das Begehren und seine Deutung, circa Seite 130. Die Frau findet im Mann das reale Objekt für ihre Befriedigung, seinen Penis. Der Mann kann dieses Objekt nur in die Frau hineinprojizieren. Genau, also wie dieses Objekt, das, die wirkliche Substanz, der Körper der Frau, die Vulva, aber ja, das ist ja irgendwie leer, wie stellt man sich das vor? Und da ist eben diese Differenz in der Psychologie, die Frau kann sich das vorstellen, weil der Penis ist dieses Symbol und dieses reale Ding, Objekt des Begehrens für sie, das ihr Befriedigung verschafft, aber für den Mann, da ist es dann die ganze Frau, in die er sich hineinbegeben und entleeren will. Aber was ist das? Ich meine, darauf zielt das so ein bisschen ab, auch wenn ich es nicht genau greifen kann, aber genau das ist ja, man kann es nicht greifen und nicht ganz greifen, was diese Asymmetrie ist, die also Lacan uns dort offenlegt, dass die Frau da das reale Objekt findet am männlichen Körper, aber der Mann umgekehrt hat dieses Objekt, den Penis, der eben dieses Symbol auf psychoanalytischer Ebene ist. Dieses Symbol, das allein auf dieser psychologischen Ebene natürlich noch mal mächtiger ist als die Vulva, oder zumindest heute noch, bevor wir hier diese philosophischen Brückenschläge wirklich auch dann gesellschaftlich durchsetzen. Und natürlich wird das eine Zeit dauern, bis man so das Denken verändern kann. Aber ich denke, diese Vulva-Theorie ist da schon ein Schritt in genau diese Richtung, dass wir jedenfalls die Macht der Vulva da erhöhen und die Macht des Symbols in diese Richtung erhöhen, dass sie den Penis sogar überflügeln kann. Aber da brauchst du natürlich noch viel mehr Arbeit, und das reicht ja auch noch nicht, dieser Text, das ist ja klar. Genau. Aber mir scheint es jedenfalls eine ganz spannende Asymmetrie zu sein, auf die Lacan da hindeutet. Auch wenn, ja. Kann auch nicht mehr dazu sagen jetzt, aber lesen wir hier bitte noch ein bisschen weiter. Wenden wir diese Betrachtungsweise aber nochmals um. Bisher hatten wir veranschlagt, der Frau eine erhöhte Potenz zuzusprechen in Bezug auf den Gebrauch ihrer Organe zur Sexuallust. Folgen wir aber Agamben und geben die antike Trennung zwischen der Potenz und dem Akt auf. Was wir nun vor uns haben, so Agamben, ist die integrierte Tätigkeit, die sich ebenso in dem Habitus des Künstlers widerspiegelt, der momentan nicht am Werkeln ist, sondern seinen alltäglichen Verrichtungen nachgeht. Hierin hat er ja auch die Potenz zum Kunstmachen oder eignet sich sogar erst gewisse Vorbedingungen dafür an, indem er etwa die Natur betrachtet, um ein Landschaftsbild zu malen, oder die Verhaltensweisen der Menschen, um einen Roman zu schreiben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dieses Buch von Agamben hat mir in dem Sinne auch sehr geholfen, meinen Körper zu gebrauchen, möchte ich sagen. Weil, dass du einfach merkst, dass du kannst das alles nicht einsickern lassen. Ja, es ist immer dieser Gewissensbiss da, nicht fleißig genug zu sein. Oder wenn fleißig, ja, dann immer. Dann ist das ja schön, gut hier zu produzieren und auch viel zu schreiben, aber es fehlt eben an der Ordnung. Es fehlt dann zum Beispiel diese Vulva-Theorie, habe ich jetzt auch nicht nochmal geordnet oder irgendwie verbessert, seit ich sie damals aufgeschrieben habe. Aber okay, immerhin. Also das meine ich, dass das so dieser Gewissensbiss, aber es ist ja auch wichtig, Mußezeit, also die Muße wie nichts tun, nicht wie die Musen mit dem normalen S, ohne scharfes S. Gut, aber es ist in dem Sinne also alles Musenzeit, aber jedenfalls im Wald spazieren zu gehen und die Enten am Bach zu beobachten, das ist ja auch schon dieser Akt, auch schon dieses Schaffen, was die Vorbedingung dafür ist, deine Energie, deine Batterien wieder aufzuladen. Es ist also auch schon diese Potenz des Schriftstellers oder des Künstlers, und es kann gar nicht getrennt werden von der Alltagshabitus, von der eigentlichen Kunstproduktion. Aber ja, es kann vielleicht verbessert werden, wie das zusammenspielt, aber zumindest nicht getrennt. Okay. Dann können wir auf unser Feld übertragen. Der Mann ist immer potent. Er trägt den Phallus mit sich herum. Somit hat er gleichsam jeden Moment Anteil an der Sphäre des Sexuellen. Er sieht ja beim Pinkeln stets das Symbol für Sex und sexuelle Lust schlechthin, seinen Phallus, den er dazu sogar anfassen und in Position bringen muss. Ja, das ist interessant, ne? Die Frau sieht das dann vor allem nicht so beim Pinkeln und fühlt es vielleicht so, schaut vielleicht so an sich herab, aber das ist eben nicht so auffällig dann, und das ist ja vielleicht auch angenehmer, meine ich, oder konfrontiert einen nicht immer mit diesem Stolz, dieser Sache, ja, da ist dieses Symbol wieder ausgepackt und ach, was ist das nochmal, was muss ich da nochmal dazu denken, und es ist immer diese vulgäre, lustige, ironische Diskurs, das ist das, was dem Liberalismus dazu eigentlich ist, dieses Ironische und ja, dieses Übertriebene, einfach, es ist gar nicht damit zurechtzukommen, es ist gar nicht klarzukommen, es ist gar nicht normal darüber oder daran zu denken. Also deshalb, ich versuche es auch gar nicht, sondern versuche hier meinen Trost zu finden in dieser Schrift. Noch ein Stückchen vorrücken, ja. In Position. Er spürt ihn auf Schritt und Tritt, zumindest potenziell wird er sich seiner gewahr, und dieses Gewahrwerden vermittelt ein Gefühl von Selbstsicherheit und einer Art letzten Trost. Sex zu haben, den realen Akt zu vollziehen, mag also für den Mann erstrebenswert und sogar aufgrund sozialer Diskurse und Richtlinien als unumgänglich zur Stärkung seines Selbstwertgefühls erscheinen. Aus philosophischer Sicht ist der Akt vernachlässigbar und fügt seiner sexuellen Konstitution nichts Entscheidendes hinzu. Anders für die Frau, für die es, wie Michelle Houellebecq in Vernichten schreibt, essentiell ist, sexuelle Kontakte zu haben, um sich als ein ganzes Lebewesen zu fühlen, um wirklich am Leben zu sein. Ja, das konkrete Zitat habe ich nicht parat, aber schreibt er jedenfalls Vernichten, seinem letzten Roman, schreibt Houellebecq, dass, Männer, gut, das ist unangenehm, aber die können es dann irgendwie noch aushalten ohne Sex, aber für Frauen, das durchsticht sie dann, oder das ist jedenfalls dann ein herber Stich, kein Sex haben, ist jedenfalls psychologisch schwieriger. Und das ist dann wieder so eine Spekulation, man weiß es nicht, aber ich fand es einfach einen schönen Gedanken und ein schönes Zitat, dass es für Frauen jedenfalls schlimmer ist, ohne Sex und ohne diese körperliche Zuwendung zu sein. Aber genau das Gleiche dachte ich auch heute nämlich, und vielleicht kann ich dann hier wirklich enden, oder noch nicht, aber ich will einfach nur sagen, was ich heute noch bei der Arbeit oder in der Mittagspause dachte, dass nämlich irgendwie der Mann, genau, der ist in der sozialen, ökonomischen Rolle besser gestellt oder in der Gesellschaft, vielleicht ist es auch heute so liberalisiert, klar, da ja, schleift sich das dann so durch im Liberalismus, weil der Wille so erschlafft ist, dass aber jedenfalls diese Ungleichheiten weiter bestehen und Frauen andere Berufe wählen und so, aber auch generell in der Liebe sich eher abwartend verhalten. Aber nicht nur in der Liebe, auch als, es ist einfach so für eine Frau, es ist nicht dieses Gefühl, wie ich es hatte, als ich mit dem Podcast angefangen habe, 2018, jedenfalls die ersten Folgen, in Griechenland damals am Meer an der Ägäis, dieses Gefühl, du musst jetzt das rausbringen, du musst das Podcast, und oh Gott, ich bin doch nur ein kleiner Mann, ich bin doch gar niemand, also ich bin doch, aber wenn ich das jetzt rausbringe, ja, dann bin ich, dann habe ich immer das, ach, das könnte eine Frau sehen, und aber jedenfalls, ich muss schon aufpassen, dass ich da gut und präzise rede, weil sonst habe ich doch, ich habe doch nichts, was mich darstellen kann, bin wirklich verloren, und dieses bürgerliche Sein, dieser Citoyen, also ich weiß nicht, alle anderen scheinen da ja jemand sein zu können, aber ich bin jedenfalls niemand, oder wenn ich jemand wäre, dann würde ich gar nicht wissen wollen, wer das ist. Wer es definiert einen nochmal? Seltsam genug schreibt auch Dietmar Dart darüber in die salzweißen Augen, ja, sein Freund, er sieht nicht, dass er gescheitert ist, oder sieht ihn nicht als gescheitert, obwohl er irgendwie keinen Job hat und nur sporadisch arbeitet. Und das finde ich so interessant, selbst als Kommunist, obwohl er Kommunist ist, aber sich dann an diesen bürgerlichen Vorstellungen vom gescheitert oder erfolgreich sein zu orientieren. Aber wir können ja alle nicht raus. Das ist keine Kritik an ihm, sondern ist nur interessant wahrzunehmen, dass wir alle da nicht raus können, und diese Maßstäbe, die kommunistischen, die kann ich auch nur täglich neu auspacken und anlegen, aber dazu muss ich mich auch anstrengen, und wenn ich das nicht tue, dann sinke ich wieder zurück in dieses bürgerliche Normal, und wir alle sind dem also ausgesetzt. Und das ist das Problem mit dem Scheitern und Erfolg. Ja, genau, deshalb ist diese Frage, erfolgreiche Folgen, gute Folgen einfach produzieren. Ich muss das liefern. Es reicht nicht nur eine gute, und nee, es reicht nicht. Dieser Zyklus muss echt ein bisschen, ja, beständiger sein. Also zumindest die Ausschläge nach oben müssen dominieren, müssen wirklich jetzt die Decke noch weghauen. Und aber ja, damals in Griechenland, meine ich, für eine Frau wäre es nicht das Gleiche, oder jedenfalls für meine Vorstellung, oder ist ja auch Fakt einfach, dass es nicht so viele Podcasts gibt von Frauen, und das lässt sich ja dann darauf zurückführen, dass einfach nicht dieses Selbstwertgefühl da ist, dieses Selbstvertrauen oder diese Brazenness, Verwegenheit, Kühnheit und einfach Draufgängertum. Sehr schön, Draufgängertum, dass man einfach drauf geht und sagt, ja, ist mir auch egal, ob ich jetzt sterbe, selbst mein bürgerliches Sein, klar, mein Citoyen sein könnte sterben. Natürlich ist meines hier schon längst angekratzt, weil ich hier so vulgär rede und so revolutionär, dass es schon fast kriminell ist, oder jedenfalls, weiß nicht, das Strafgesetzbuch ist ja auch Auslegungssache. Natürlich könnte dieser bürgerliche rechtslastige Staat da natürlich nicht ins Gefängnis stecken. Aber das hatte ich ja schon damals in der ersten englischen Folge in die Shownotes geschrieben, dass ich davor keine Angst habe, auch um meine Männlichkeit unter Beweis zu stellen und zu sagen, komm, ich stehe ein für meine Überzeugung, ich rede mich um Kopf und Kragen und nehme das bewusst in Kauf. Vor allem im Gefängnis, da ist man auch nicht diesen Frauen ausgesetzt. So schön es ist mit euch, ja, aber es ist dann doch auch irgendwie diese erotische Spannung immer, die, ja. Und da ist es dann vielleicht echt so, dass man echt mal ein bisschen in Ruhe einfach runterkommen kann, runterfahren und ich weiß auch nicht. Aber das ist ja wirklich, ich will einfach das nur ganz präzise zu Ende führen. In Griechenland damals saß ich am Meer und dachte, ich muss die erste Folge aufnehmen. Also ja, das könnt ihr nachhören, aber diese Folgen sind nicht so gut. Wirklich fing ich dann ja erst an vor 3 Jahren, 2020. Aber damals testete ich das schon mal so aus, hielt den Fuß ins Wasser, war auf Reisen in Griechenland und dachte dann so, ja, why not? Und aber für eine Frau wäre es einfach nicht das Gleiche, sage ich. Und das ist einfach der Unterschied und einen anderen Unterschied gibt es auch gar nicht. Und das, ja, dem Mann geht es deshalb... Dem Mann geht es deshalb insgesamt besser, das ist insgesamt einfach für ihn das Leben, gerade weil es so schwer ist, nämlich in diesem Moment wie in Griechenland zu denken, ich bin doch gar nicht mehr, ich muss irgendwas leisten. Eine Frau, was würde die in mir jemals sehen, wenn ich so bin, wie ich heute bin, so schweinisch oder ich weiß nicht mal, was ich bin oder was mich beschreiben könnte, dann wird es echt ganz schwierig mit einer Freundin, aber immerhin, ich habe ja noch diese Macht, ich kann sprechen, ja, das ist auch die Macht des Symbols. Ich kann sprechen und ich kann irgendwas sagen und mit den Podcasten ist es dann so ganz klar. Ja, und ich glaube, das ist einfach der Nachteil, den Frauen haben und dass nämlich deshalb also die Liebe für Frauen schlimmer ist oder sich schmerzhafter anfühlt, ganz klar ist deshalb meine Überlegung, weil ich fühle es ja auch heute so, dass mir eigentlich gut geht, dass mir sogar exzellent geht, dass ich sogar denke, wow, diese Situation hier so könnte nie enden, ist einfach so schön. Mit Lilia und so. Und obwohl ich ja weiß, ja, aber irgendwann muss es enden. Wir müssen doch da mal zum Zug kommen oder irgendwas tun, wie der Lilia. Ich will doch nur mit dir reden. Und aber ja, irgendwie, also es ist so neurotisch irgendwie und so. Es liegt ja auch ein Genießen da drin von beiden Seiten irgendwie auch. Oder stelle ich mir so vor, Lilia, dass du ja zumindest zuhörst oder musst du ja auch nicht. Würde ja auch reichen, wenn ich das einfach so hier an dich raussende und so, oder in ein paar Jahren kannst du vielleicht doch mal nachhören. Und ein Brief findet immer seinen Bestimmungsort, sagt Lacan. So auch ein Podcast, ja, auch diese Podcast an diese Argentinierin finden ihren Bestimmungsort, auch wenn der dann vielleicht nicht der ist, den ich eigentlich erst im Sinn hatte beim Aufnehmen, aber man ist sich eben nie im Klaren. Im Moment des Aussprechens ist man nie im Klaren darüber, zu was wird ein dieses Sprechen machen. Wer werde ich sein, nachdem ich das gesprochen haben werde? Aber ich weiß ja nicht, was ich sprechen will. Ich muss ja erst den ersten Signifikanten sagen, rausholen, auspacken, ausschnüren und ja, dann setze ich weiter drauf. Aber das ist dann eben so. Das ist dann eben so bei mir nie so natürlich und selbstbewusst. In einer sozialen Situation wie hier im Podcast. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht sagen, warum ich eigentlich so sein will im Sozialen, aber ich will mich unterjocht fühlen, ja, das kann ich schon sagen. Vom Bourgeois, vom Mieter auch, vom Mieteigentümer, Mietbesitzer, der uns hier einen Monat ganz ohne warmes Wasser ließ. Das meine ich, sind diese Sachen, man will sich so fühlen, jedenfalls, dass man unfair behandelt wird und ja, dass ich da auch gar nicht richtig aufbegehren will, zum Beispiel gegen diese Arschlöcher, die hier uns dieses Haus vermieten und einfach kein Öl kaufen wollten. Einen Monat lang konnten wir hier nicht richtig duschen. Und ja, aber ich will da einfach so sein und will mir das selbst noch bieten lassen und reindrücken lassen, weil ich sage, ja, das ist einfach dieses normale Sein im Kapitalismus für den Arbeiter, der unterjocht ist. Und ich will da auch so sein, weil ich spür's ja so, oder dass ich früher immer so war und mich jetzt nicht da so leicht rauswinden will, weil, ja, weiß gar nicht warum. Das diesen Gedanken, ja, den wollte ich vorher schon beiseite schieben, ja, schieben wir den lieber weg. Also, ja, das dachte ich heute Mittag nur in der Mittagspause irgendwie. Das, ja, irgendwie ist es für mich auch recht leicht mit der Liebe, obwohl es schwer ist, daran zu denken, diese Realisierung und so. Und Lilia, sie ist doch würdig, dass. Da müsste ich wirklich mal schauen, was ist mit meinem Leben und so, wie ich das ordne und einfach ordentlich bin für sie. Aber, ja. Aber andererseits, die Situation jetzt ist nicht so irgendwie belastend, finde ich so, sondern das meinte ich eben, die männliche Lust am Sprechen und diese Freiheit ökonomisch, ja okay, ich kann es irgendwie aushalten ohne Sex, das ist jetzt nicht so gravierend und so. Und ich meine, das ist dieser Punkt mit diesem Wellbeck-Zitat auch. sich so fühlen, wirklich am Leben sein. Genau, und für den Mann reicht es eben schon, so zu sprechen. Oder ja, ein bisschen kruder diese Herleitung, die Argumentation, dass er beim Urinieren irgendwie sein Geschlechtsorgan herausholt und auspackt und das ihm irgendwie schon so reicht. Aber ich finde das eine kreative Herleitung einfach. Und lesen wir hier bitte nur die letzten drei Absätze noch fertig. Das soll es dann gewesen sein. Besen, besen, seid es gewesen. Also, genau, der Mann, dem reicht das, der Sex, der vulgäre Akt, der sexuelle, der kann noch hinzukommen, fügt ihm aber nichts Entscheidendes hinzu. Anders für die Frau, für die es, wie Michelle Welbeck in Vernichten schreibt, essentiell ist, sexuelle Kontakte zu haben, um sich als ein ganzes Lebewesen zu fühlen, um wirklich am Leben zu sein. Ihre Macht beruht auf der magischen Fähigkeit, durch Stimulieren oder allein ihre erotischen zur Schaustellung, ihre erotische zur Schaustellung ihrer selbst den Phallus des Mannes aufzurichten und den Mann so quasi gegen oder unabhängig von seinem Willen zu disziplinieren, ihn nach ihrem Willen zu formen. Wow, wie geil ist das ja, der Wille immer so ein Problem für mich, die Freiheit, der Freiwille, die Entscheidungsmacht, die für mich nicht so erreichbar ist, aber genau, das ist eben der Punkt, man will auch so von den Frauen entschieden werden oder den beschieden bekommen, wie das richtige Verhalten und das richtige Leben ist. Ja, das, ja. Dieser Macht wird sie sich offenbar nur gewahr, wenn sie die Möglichkeit hat, sie an einem realen Mann zu erproben. Somit bleibt die Macht, die mit ihrer Weiblichkeit verbunden ist, immer in der Schwebe, bis es zum realen Kontakt sexueller Art kommt. Ihr Vermögen muss gleichsam getestet werden, um real zu sein. Wow, und das finde ich jetzt echt interessant. Das muss getestet werden und das von Mann nicht, weil es geht hier echt nur um das reine Symbol für ihn. Und ja, das ist interessant und damit muss ich dann aber auch für heute wirklich enden. Also, ja, was soll ich noch sagen, liebe Leute? Also, ich bin niemand besonders. Genau, im Liberalismus muss man immer so tun, als hätte ich so einen Wahnsinnspenis und so. Es gibt einerseits die Größe, okay, aber man könnte auch sagen, wow, ich bin so ein Wahnsinnsliebhaber und so. Und ja, diese Frauen, die ich nehme ihr Begehren so ernst und kümmere mich nur darum und so. Aber ich meine, das ist das mit dem Liberalismus, dass irgendwie muss man so besonders sein und nicht nur in diesem sexuellen Sinn, sondern in jedem Sinn einfach. Du musst ja täglich dir auswählen, welches Essen du isst. Das dachte ich nur heute Mittag auch, als ich da ins Restaurant ging, zum Mittagstisch beim Bäcker. Irgendwie, so viel muss man auswählen und so individualistisch sein, aber ich will es eigentlich gar nicht weiter ausführen, weil was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn, noch hier auf Deutsch zu reden? Yes. So, let's wrap this podcast really up. I mean, I'm really tired and yearning for I don't know what, but yeah, I guess, I mean, that's gotta be it for today, right? I mean, I can't... Ah, this vulgar act was this poem. Of course, this Nazi poem I talked about. Maybe I could just start to read this. But this poem, I gotta say, is quite long. And we're just gonna stop in the middle because I can't go on forever. Or not even for... Half of this poem. The Vulgar Act is this title. Lilia, you Ukrainian shooting star, catching my eyes and everything else. I'm yours. Wouldn't want to commit a single act of brazenness that could upset you. However, as a man, it seems to be my role to commit acts like the one in the Vulgar Act, where you have to move and so on. This is traumatic to think about. I'm not so special. Don't expect too much from me in this Vulgar Act. But in theory, in speaking, I can give you as many glorious acts and words as possible, inventing even more and more terms unknown and never thought of before. For you, I pulled it out of myself to lure you, attract you. Yeah, I think this was good, and just gonna leave it here because this was a short. It was only a short beginning of this poem, but I think it makes this whole thing clear. Yeah, and also this thing about my podcast, like I said once, I pulled this out of you because you demanded it. And so, yeah, you're responsible for this, and I don't know, I go to jail for my act, or for my revolutionary incitements, then, yeah, I can at least come up with this apology that I was provoked by you. And you seem to demand this, seem to ask me, Simon, how is this with this politics stuff? And we didn't even discuss the Ukraine war and politics that much before Zoriana entered into our lives back then in autumn. And there you and me, Lilia, only discussed these pleasant topics. But Zoriana, she was like patriotic, of course, like already explained, and there, yeah, this was what I mean is just that you seemed to ask me then what is to be done in this field of politics, like also Lenin wrote a famous book about this question. And yeah, so what can I tell you? I mean, I can't invent everything or come up with every solution and explanation, but of course I can try at least, I mean, if you demand it. Yeah. And with this, I think I gotta end for today and say, hope this was not brazen or was brazen enough for the male standards. And gotta tell you, yeah, this war, I mean, today it's normal to fight like this for your country, but it's totally interchangeable what is the normalcy in one specific time, what is this thing one has to go for to jail, and shouldn't be bothering that much about it. It's just a criminal state, this oligarchic imperialist state, wrapping itself in judiciary terms and institutions, but it's really the vile accumulation and the law of capital, the symbol of the dollar and the euro, that enslaves the whole world and enshrines this security that we need to obey. Oh yeah, right, that the money is moving and we are obeying. This, I think, figures then in this poem also later. And yeah, what I meant, yeah, today it's normal to fight for a country and for this territory, but it could be normal in the future to fight for a sexual revolution. And this, I mean, would be something that would make sense, and this would just... Yeah, Lilia, this I wanted to tell you, that I don't have the answer to everything, but at least I can come up with my own fights and tell you that this would be much nicer and should be really the prey we're all yearning for, of course, to have sex, and therefore, yeah, this should be a political fight also. And I think with this I've expressed it all, and say goodbye.